zu sehen. Und ich spreche noch ein Gebet, bevor wir mit der Predigt starten. Gott, ich möchte danken für diesen alten Weisheitstext. Ich möchte danken, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen können. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst und mit deiner Weisheit uns nahe kommst. Danke, dass du reden kannst. Amen. Ja, es wird schon mehrfach erwähnt. Heute soll es in der Predigt um das Thema weise Leben gehen. Ein Thema, das immer wieder aufpoppt, wenn ich mich mit Freunden treffe. Wenn man so drüber redet, was bei einem gerade los ist, was so die aktuelle Situation ist, dann kommt man immer wieder an den Punkt, wo man sich die Frage stellt, wie kann ich mit dieser Situation jetzt gut umgehen? Wenn man zum Beispiel ziemlich ausgepowert ist und ein Stresslevel hat bei 10 von 10, dann steht so die Frage im Raum, wie schaffe ich es, wieder runterzukommen, gelassener zu werden? Was wäre da jetzt so eine gute Herangehensweise? Oder man steht vor einer Entscheidung und stellt dem anderen dann die Frage, soll ich nach links, soll ich nach rechts gehen? Was wäre ein cleverer Weg? Oder wie bei einem Gespräch diese Woche, wie gehe ich mit einem Arbeitskollegen um, der mich total stresst und ein echtes Charakterschwein ist? Was wir in diesen Momenten brauchen, nach was wir uns da in diesen Momenten implizit sehen, dafür gibt es in den biblischen Texten ein Wort, ein Konzept, und das ist eben Weisheit. Und mit Weisheit wird besonders im Alten Testament die Fähigkeit beschrieben, das Leben und auch sich selbst einschätzen zu können. Und dementsprechend zu wissen, was man jetzt wann tun kann, wie man in welcher Situation reagiert. Also Weisheit heißt, einschätzen zu können, kann ich meinen Gefühlen jetzt trauen oder lasse ich es lieber? Ist es jetzt clever, an der Stelle meinen inneren Impulsen zu folgen oder nicht? Oder Weisheit zu haben, heißt es in der Beziehung zu wissen, wo muss ich Grenzen ziehen oder wo muss ich mich investieren? Oder Weisheit zu haben, heißt irgendwann zu verstehen, warum lande ich eigentlich immer bei den gleichen Fehlern? Ja, was läuft da eigentlich ab, dass ich immer wieder da sitze und mich über mich selbst oder über die Beziehung zu anderen ärgere? Oder auch, wie gehe ich mit verschiedenen Themen um, mit meinen Ängsten, mit meinen zerplatzten Träumen, mit meinen Unzufriedenheiten und so weiter. Ein sehr großes Thema, würde ich sagen. Diese Sachen irgendwie zu verstehen, Situationen zu lesen, mit Weitblick Entscheidungen treffen, das ist im biblischen Denken Weisheit. Man könnte auch sagen, Weisheit ist Lebenskompetenz. Lebenskompetenz. Also zu wissen, wie man das Leben navigiert, auch wenn es mal tricky oder nicht so einfach läuft. Und die Weisheitsliteratur in der Bibel sagt, wer weise ist, trifft kluge Entscheidungen. Wer weise ist, der wird bewahrt, rennt nicht ständig von einem Chaos in das nächste. Der erspart sich auch manche unnötigen und schmerzhaften Erfahrungen. Und wer weise ist, blickt hoffnungsvoll in die Zukunft und seinem Glück steht nichts mehr im Weg. Direktes Zitat aus Sprüche. Zusammengefasst heißt es dann in unserem Text zum Beispiel, Vers 22, Weisheit bringt Leben. Weisheit bringt Leben. Und wenn ich das höre oder wenn wir das hören, dann klingt das erstmal richtig gut, würde ich mal behaupten. Jeder von uns würde sagen, ja, das könnte ich brauchen, so eine Portion Weisheit oder viel Weisheit. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Könnte ich hier und da vielleicht auch ein Gespräch mit manchen Freunden brauchen. Und deswegen wollen wir uns heute diesen Text aus dem Buch der Sprüche etwas genauer anschauen. Ein Abschnitt aus diesem biblischen Buch, das sich sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Mit diesem Thema Weisheit und was es bedeutet, weise zu leben. Und mir gefällt dieser Text sehr gut, weil es zwei ganz einfache Metaphern gibt, die uns helfen, ein bisschen tiefer in dieses Thema Weisheit einzusteigen. Zum einen ist es die Metapher vom Weg in den Versen 11 bis 19 und zum anderen ist es die Metapher von der Quelle, das entscheidende Bild in den Versen 20 bis 27. Zunächst mal das Bild vom Weg. Wenn man den Text runterliest, dann fällt auf, dass immer wieder erwähnt wird, dass Weisheit wie ein Weg ist. Vers 11, ich will dich auf den Weg der Weisheit bringen. Vers 12, wenn du diesen Weg gehst, wird kein Hindernis deinen Schritt hemmen. Oder Vers 14, entscheide dich nicht für den Weg der Bösen. Und so weiter. Wenn ihr euch jetzt an der Stelle fragt, wer redet hier eigentlich? Das ist ein Papa, der mit seinem Sohn redet und ihm so Weisheit weitergeben möchte. So seine Erkenntnisse weitervermitteln. Und dieser Vater vergleicht eben jetzt Weisheit, um das seinem Sohn deutlich zu machen, oder auch Unweisheit mit einem Weg. Er sagt, weise zu sein oder weise zu werden, das ist wie ein Weg entlang gehen. Einen Schritt nach dem anderen in eine bestimmte Richtung machen. Und es klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so bedeutungsvoll. Ja, nett, wunderbar, was bedeutet das jetzt, was mache ich damit? Auf den zweiten Blick finde ich das dann aber doch ziemlich interessant, denn welche Metapher würden wir normalerweise verwenden, um Weisheit zu beschreiben? Wahrscheinlich würden wir nicht sagen, Weisheit ist wie ein Weg, sondern eher wie eine Tür. So lebe ich das zumindest meistens. Wir leben vor uns hin und irgendwann kommen wir dann an einen Punkt, wo wir uns entscheiden müssen. Oder wir sind in einer schwierigen Situation und fragen uns, wie wir damit umzugehen haben. Und dann sagen wir in dem Moment, jetzt brauche ich Weisheit. Wir fangen dann an, mit anderen darüber zu reden, lesen irgendwelche Bücher, sprechen mit unserem Mentor, beten vielleicht auch darum. Anders gesagt, wir behandeln Weisheit wie so eine Tür, durch die man gehen kann und dann hat man sie. Ja, ich gehe durch eine Tür, komme in den Raum der Weisheit und dann habe ich sie. Oder wir behandeln sie wie ein besonderes Kleidungsstück in der hinteren Ecke im Schrank, das im Alltag nicht angezogen wird. Aber ich weiß, irgendwo da ist was. Und wenn ich es brauche, naja, dann muss ich hingehen, den Schrank öffnen, das Kleidungsstück rausholen, also die Weisheit übertragen und dann habe ich sie. Aber hier ist jetzt die erste Ansage und ich finde auch die erste Überraschung vom Text. Dieser Vater sagt, Weisheit funktioniert so nicht. Wenn wir so agieren, werden wir keine weisen Entscheidungen treffen. Wenn wir so agieren, werden wir das Leben nicht meistern können. Weil Weisheit nicht wie eine Tür oder wie ein Kleidungsstück im Schrank ist, sondern Weisheit ist wie ein Weg. Anders gesagt, man bekommt Weisheit nicht punktuell. Mal eben so, nur kurz zugreifen, wenn man sie braucht oder es gerade reinpasst. Einmal beten, jetzt ist mir alles klar, super. Sondern Weisheit ist wie ein Weg, auf dem wir entlang gehen müssen, der Zeit braucht. Es sind viele kleine Schritte, die man in die richtige Richtung geht. Um es nochmal anders zu formulieren, ein weises Leben, ein gutes und erfülltes Leben zu führen, das ist nicht so sehr die Frage von einer großen, guten Entscheidung, sondern es ist die Frage von vielen kleinen, guten und klugen Entscheidungen. Und ich will das an der Stelle jetzt nochmal ein bisschen ausführen, was denn das genau bedeutet. Was verbirgt sich da dahinter? Zunächst mal steckt da diese Konsequenz drin, dass die kleinen Schritte in unserem Leben offensichtlich zählen. Möglicherweise viel mehr als die großen Schritte in unserem Leben. Es ist also vielleicht viel entscheidender, wie wir mit den kleinen Themen unseres Lebens umgehen, als wie wir mit den großen Themen unseres Lebens umgehen. Oft denken wir es ja eher umgekehrt, die großen Entscheidungen ganz wichtig und so die kleinen Alltagsentscheidungen, ach, ist doch eigentlich recht egal, was ich hier und da jetzt mache. Ja, ob ich der Freundin, die mir gerade zugehört hat, Danke sage oder nicht, ob ich großzügig mit dem Trinkgeld bin oder nicht, ob ich zynisch reagiere auf das, was passiert oder doch irgendwie das Gute sehe, ob ich meine Zeit mit Gott priorisiere oder halt doch lieber ausschlafe oder noch eine Serie schaue. Das sind Fragen, wo wir schnell denken, ja, kann man so entscheiden, kann man mal so entscheiden, alles nicht so entscheidend. Muss man da jetzt wirklich drauf achten? Muss man da wirklich so kleinlich sein? Wo der Vater in unserem Text jetzt sagen würde, es geht gar nicht darum, ob man muss oder nicht. Es geht auch nicht um das Einhalten von irgendwelchen Regeln, sondern es geht darum, weise zu sein. Sich zu fragen, wohin führen mich diese Entscheidungen? Wo bringt mich das denn hin, wenn ich diesen Weg konsequent weitergehe? Ja, auf welchen Track setzen mich sozusagen diese kleinen Entscheidungen? Der Vater würde sagen, unterschätze bitte nicht die Bedeutung oder die Auswirkung deiner kleinen Entscheidungen. Und um das praktisch zu machen, eines meiner Themen ist tatsächlich das Gefühl, immer gestresst zu sein. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Ich bin jemand, der gerne die meiste Zeit des Tages wirklich so effektiv ausnutzt und seine Aufgaben auch sehr gut erledigt. So bisschen Perfektionismus auch in mir. Das heißt, wenn ich dann irgendein Treffen habe, arbeite ich meist hochkonzentriert bis ganz kurz vor das Treffen. Und dann manchmal schaffe ich es pünktlich, manchmal schaffe ich es nicht pünktlich. Und wenn ich es pünktlich schaffe, dann bin ich trotzdem bei dem Treffen eigentlich noch gar nicht so richtig da, weil noch mein Kopf voll ist mit den ganzen Gedanken, die ich mir so gemacht habe. Eine solche Arbeitsweise gibt mir natürlich ständig das Gefühl, gestresst zu sein. Weil ich immer bis zum Anschlag arbeite, dann mich direkt auf das Nächste einlasse und irgendwie nie Zeit habe, um auch mal durchzuatmen oder mal abzuschalten, die Dinge mal abklingen zu lassen. Das heißt, allein diese kleine Entscheidung, mir nicht 5 Minuten da einzubauen, zwischen meinen Meetings oder zwischen dem einen Arbeitsschritt und dem nächsten, führt dazu, dass ich unentspannt bin. Es sind eben nicht die großen Entscheidungen, 3 Projekte weniger machen, sondern es sind oft die kleinen Entscheidungen. Mal 5 oder 10 Minuten Puffer einbauen. Ich glaube, ich würde meine Arbeit trotzdem gut auf die Reihe kriegen, aber ich wäre deutlich entspannter. Das heißt, es lohnt sich bereits, bei diesen kleinen, weisen Entscheidungen anzusetzen. Oder um das Ganze nochmal umzudrehen, wenn wir im letzten halben Jahr katastrophale Entscheidungen getroffen haben, wenn wir wirklich Mist gebaut haben, dann würde der Text sagen, das liegt nicht daran, dass wir eine große falsche Entscheidung getroffen hätten, sondern viele 100 kleine schlechte Entscheidungen, die einfach nicht klug waren. Also wenn ich völlig überlastet bin, ständig müde und gestresst, dann kommt es sehr wahrscheinlich nicht daher, dass ich zu dieser einen Aufgabe noch Ja gesagt habe, sondern es ist die Ansammlung von vielen kleinen Entscheidungen, dass ich eben immer wieder meine eigenen Grenzen einfach überfahre. Und obwohl ich eigentlich nicht mehr kann, trotzdem Vollgas gebe. Oder wenn ich immer unzufrieden bin mit meiner Beziehung, mit meinem Partner, weil es alles nicht so erfüllend ist, wie ich mir das erhofft oder immer vorgestellt habe, dann liegt es vielleicht nicht daran, dass ich mich für den falschen Partner entschieden hätte. Sondern es liegt vielleicht vielmehr an den jahrelangen schlechten Entscheidungen, wenn es darum geht, welches Idealbild ich mir in meinem Kopf aufgebaut habe. Ja, wo wir unser Beziehungs- und Partnerbild mit völlig überzogenen Idealen aus Büchern, Filmen, Magazinen und so weiter speisen. Und dann in der Realität merken, dass Beziehung eben oft echte Liebe braucht, nicht nur romantische Gefühle und körperliche Attraktivität. Anders gesagt, in vielen Beziehungen ist nicht der Partner das Problem, sondern meine unweisen Erwartungen und Entscheidungen, wie mein Partner zu sein hat. Das ist die erste These des Textes und ich empfinde, es ist eine sehr lohnenswerte Perspektive, da mal drüber nachzudenken. Mal nicht nur diese eine schlechte Entscheidung zu suchen oder sich darauf zu konzentrieren, sondern die Frage zu stellen, welche kleinen Entscheidungen haben mich eigentlich an diesen Punkt gebracht? Was waren die vielen kleinen Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass ich vielleicht auch diese große Entscheidung dann getroffen habe? Warum fehlen mir tiefe Freundschaften im Moment? Welche vielen kleinen Entscheidungen sind dafür verantwortlich? Oder warum ist meine Beziehung zu Gott so lieblos schon seit Jahren? Und jetzt, wo ich sie bräuchte, ist sie irgendwie nicht da. Was waren die kleinen Entscheidungen? Was sind die vielen kleinen Entscheidungen? Das ist die Frage, die mit diesem Weg aufpoppen. Aber das ist noch nicht alles. Es wird sogar noch etwas härter. Ich habe euch einen Abschnitt von Daniel Schreiber mitgebracht aus seinem Buch Nüchtern. Daniel Schreiber ist ein relativ bekannter deutscher Journalist und er beschreibt in diesem Buch seinen Kampf mit Alkohol, mit zwischenzeitlicher Alkoholabhängigkeit. Und in diesem kleinen Abschnitt, den ich euch jetzt vorlese, resümiert er, dass das Trinken immer mehr zu einem Teil seines Lebens geworden ist, ohne dass er das wirklich gemerkt hat. All das ist ein schleichender Prozess mit Tiefen in den schwierigen Phasen, die das Leben so hat, und in den Höhen, wenn es einem besser geht. Irgendwann werden die schwierigen Phasen allerdings immer länger und intensiver. Und der eigene Kopf ist ziemlich gut darin, nicht zu sehen, dass es etwas mit dem Alkohol zu tun hat. Die Rolle, die dieser im Leben spielt, hinterfragt man nur selten. Im Gegenteil, je länger man trinkt, desto selbstverständlicher erscheint es auch, weiter zu trinken. Eines haben alle Phasen, alle Kontrollversuche gemeinsam. Man trinkt. Ich fand diesen Abschnitt sehr interessant, wie er das beschreibt. Am Anfang war das noch eine Entscheidung. Es geht mir gut, trinke ich jetzt ein Glas Wein oder trinke ich kein Glas Wein. Es geht mir schlecht, trinke ich jetzt ein Bier oder trinke ich jetzt kein Bier. Aber irgendwann, sagt er dann, war ihm diese Entscheidung abgenommen. Der Alkohol wurde einfach zu einem Teil von ihm, zu einem Teil von seinem Leben. Plötzlich war er immer dabei. Egal, ob es ihm jetzt gut oder schlecht ging, das hatte sich irgendwie automatisiert und verselbstständigt. Und interessanterweise finden wir genau diesen Gedanken auch hier in unserem Text. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in Vers 14 fordert der Vater seinen Sohn auf, entscheide dich nicht für den Weg der Bösen. Also der Sohn ist noch am Anfang, er kann sich entscheiden, ob er jetzt den Weg geht oder ob er diesen Weg nicht geht, einen anderen Weg geht. In Vers 16 aber, als der Vater dann von diesen Menschen redet, die diesen Weg gegangen sind und auch schon eine ganze Weile gehen, da klingt das dann nicht mehr nach Entscheidung, sondern da klingt es nach Abhängigkeit. Er sagt, die können gar nicht anders. Die müssen Schaden anrichten. Anders gesagt, diese Leute sind so weit diesen Weg entlang gegangen, dass sich ein gewisser Automatismus eingeschlichen hat. Ein gewisser Zwang. Sie machen es, ohne nachzudenken. Am Anfang kleine Entscheidungen. Irgendwann verliert sich das Ganze in der Abhängigkeit. Was Daniel Schreiber und unser 3000 Jahre alter Text also gemeinsam sagen, wenn wir nicht verstehen und richtig einordnen, wohin uns unsere kleinen Entscheidungen führen, landen wir in Abhängigkeiten. Und das ist bitte nicht nur auf Alkohol, das war einfach nur ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Dann landen wir vielleicht in Charakterzügen, aus denen wir ganz schwer wieder rauskommen. Weil sie so sehr ein Teil von uns geworden sind, dass wir gar nicht mehr anders können. Jedes Mal, wenn ich mich dafür entscheide, unzufrieden zu sein, wo ich dankbar sein könnte, mache ich einen Schritt in Richtung unzufriedener, krummeliger Mensch. Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, dankbar zu sein, mich darüber zu freuen, was ich habe, mache ich einen Schritt in Richtung dankbarer Mensch. Ein Mensch, der sich mitfreuen kann, auch mit dem, was andere haben. Oder jedes Mal, wenn ich mich entscheide, zynisch zu reagieren, wehre ich mich innerlich gegen das Gute und gegen das Schöne, was es eben auch gibt. Betone das Schlechte oder ziehe das Gute ins Lächerliche. Jedes Mal, wenn ich beschließe, das Gute zu sehen, auch wenn ich ein paar Sachen kritisch sehe, werde ich innerlich offener und kann das Leben umarmen. Das ist so dieser erste Aspekt in diesem Text. Die Aussage, was wir machen, das prägt uns. Unsere kleinen Entscheidungen sind nicht unwichtig. Und das Ganze ist ein Weg, den wir gehen. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, alles klar, klingt super. Vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Harte Botschaft. Alles klar, lass uns loslegen. Ja, ab jetzt treffen wir gute Entscheidungen. Ab morgen, wenn wir früher aufstehen, mehr Sport machen, das Rauchen aufhören, dankbarer sein, umweltbewusster leben, früher ins Bett gehen, dem anderen mehr helfen, den Nachbarn grüßen und selbst annehmen und so weiter. Läuft easy. Er lacht schon, natürlich nicht. Die allermeisten von uns wissen natürlich, dass das ganz schön idealistisch gedacht ist. Die Realität sieht eben oft anders aus. Das heißt, wir wissen zum Teil sehr wohl, dass diese kleinen Entscheidungen helfen könnten, aber es fällt uns trotzdem extrem schwer, diese Entscheidungen auch durchzuziehen. Und interessanterweise ist genau diese Spannung auch in unserem Text drin, und zwar im zweiten Abschnitt. Im ersten ging es noch darum, die kleinen Entscheidungen zu treffen, also den Weg Schritt für Schritt zu gehen. Aber jetzt im zweiten Abschnitt kommt dieser Vater direkt mit einer anderen Perspektive hinterher, die die erste so ein Stück weit konterkariert, also eine Spannung aufbaut. Mein Sohn, so einfach ist es gar nicht, nur mit Willenskraft kriegst du dein Leben nicht auf die richtige Bahn. In Vers 23 sagt er, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Rein theoretisch vergiss schon wieder halb, was ich dir gesagt habe. Und dann sagt er Vers 24 wörtlich, achte auf dein Herz, denn daraus quillt Leben. Achte auf dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Und es ist dann eben die zweite Metapher, die hier ins Spiel gebracht wird, indem das Herz mit so einer Quelle im Gebirge verglichen wird. Ja, das Herz ist wie so eine Wasserquelle, aus der das Leben einfach so herausquillt, einfach so sprudelt. Und damit setzt der Vater hier einen Gegenpunkt, weil er sagt, es ist super, gute Entscheidungen zu treffen, aber der Großteil unserer Entscheidungen, der kommt einfach aus uns heraus. Das sprudelt aus uns hervor wie bei einer Quelle in den Bergen. Wir treffen Entscheidungen ganz intuitiv. Ja, was in unserem Herzen ist, kommt raus. Und deshalb sagt der Vater dann eben zu seinem Sohn, achte auf dein Herz, achte auf dein Herz. Achte darauf, was in deinem Herzen abgeht, weil das ist dann sozusagen die Logik. Wenn es in deinem Herzen stimmt, dann wirst du intuitiv gute Entscheidungen treffen. Wenn es nicht so stimmt, nicht so gute Entscheidungen. Es ist an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, was hier mit Herz gemeint ist. Im Deutschen denken wir dann beim Herzen schnell nur an unsere Gefühle. Wir sagen ja oft Herz so gegen Verstand, Gefühle, nee, Herz, Kopf und Herz, jetzt kriege ich es hin, Kopf und Herz, Verstand gegen Gefühle. Das ist ja so oft das, was wir im Sprachgebrauch so haben. In der hebräischen Sprache und im hebräischen Denken ist der Begriff etwas anders gefüllt. Im Alten Testament ist ein Mensch, der kein Herz hat, nicht jemand, dem es an Mitgefühl fehlt, sondern es ist damit jemand gemeint, der schlussendlich ein Dummkopf ist. Nicht nur auf Gefühlsebene, sondern auch auf Verstandesebene. Das Herz meint also in der Bibel was anderes als nur Gefühle. Es ist vielmehr so der Sitz unserer ganzen Existenz, also Sitz der Lebenskraft, des Fühlens, des Wollens, des Denkens, des Urteilens, so viel, viel größer. Und Thomas Krüger, ein Professor für altorientalistische Wissenschaft, hat es mal so formuliert, er schreibt, das Herz wurde als die zentrale Instanz verstanden, die den ganzen Menschen prägt und lenkt. Anders gesagt, in unserem Herzen sitzen unsere tiefsten Überzeugungen, das, was wir wirklich glauben, das, was wir wirklich wollen, woran wir uns wirklich auch hängen, wo auch unsere tiefsten Motive zu finden sind. Nun ist ja so, dass es für jeden von uns Dinge gibt, ohne die wir auch ganz gut leben können. Bei denen man denkt, ja, es wäre schön, sie zu haben, aber wenn ich sie nicht habe, ist nicht so toll, aber auch nicht so schlimm, ist irgendwie okay. Ja, vielleicht bedeuten dir Geld oder ein großer Freundeskreis nicht so viel. Aber die anderen reden ständig darüber und du denkst, ich weiß auch nicht, was sie da ständig wollen damit. Ja, das ist für dich einfach nicht so wichtig. Bei anderen Themen sieht es, denke ich, anders aus. Es gibt auch Sachen, die uns unheimlich wichtig sind. Ja, bei denen es innerlich brennt, wenn sie uns weggenommen werden, wenn sie gefährdet sind, wo wir völlig auf die Barrikaden gehen, wenn wir den Eindruck haben, dass wir sie irgendwie nicht bekommen. Und ich behaupte, es bei uns allen sehr, sehr unterschiedlich. Für den einen ist es extrem wichtig, dass Leute dich mögen. Du lebst davon, dass andere gut von dir denken. Und wenn du dann hörst, dass jemand schlecht über dich geredet hat, dann flippst du völlig aus. Dann bist du entweder völlig zerstört oder du gehst in einen harten Angriff über. Weil es einfach tief geht. Bis in die tiefste Ecke deines Herzens. Ja, die Leute müssen noch denken, dass du ein Guter bist. Oder für andere von uns ist es extrem wichtig, dass es beruflich vorwärts geht, dass man Erfolg vorweisen kann. Ja, dass wir sozusagen eine Rolle auch in der Gesellschaft irgendwie spielen. Dass wir wichtig sind, wahrgenommen werden. Und wenn wir dann gekündigt würden, dann wird uns das völlig auseinandernehmen. Genau das ist im Hebräischen das Herz. Unsere größten Sehnsüchte, unsere größten Loyalitäten. Die Sachen, von denen wir uns mehr versprechen, an die wir uns irgendwie gebunden haben, für die wir fast alles opfern würden und meistens auch viel opfern. Es kann alles sein, noch mal kurz ein paar Beispiele, um das einfach zu skizzieren, genug Leute kennen, in richtigen Kreisen anzukommen, eine Beziehung zu haben, jemanden, der mich wirklich liebt, wie ich bin, aus der Masse hervorstechen, jemand Besonderes sein, für meine Generation ein ganz wichtiges Thema, ein guter Mensch sein, immer hilfsbereit, pünktlich und politisch korrekt, Freiheit, sich auf keinen Fall festzulegen oder einengen zu lassen, Kontrolle, das Leben selbst zu handeln, der Clevere und Intelligente zu sein, es immer noch ein bisschen besser zu wissen und so weiter. Ich glaube, wenn wir jetzt so eine Umfrage machen würden, was das bei euch ist, dann hätten wir einen mega bunten Blumenstrauß. Die Weisheitstexte würden sagen, wir alle haben solche Sachen, Dinge, die für uns ultimativ sind, ohne die wir nicht leben wollen, die unser Leben beeinflussen, wo wir ganz intuitiv in diese Richtung gehen. Sie prägen unser Selbstverständnis, unser Bild von der Welt und damit prägen sie auch alle Entscheidungen, die aus unserem Herz heraussprudeln. Und ich glaube, es ist wirklich gut, sich mal selbst zu reflektieren, was sind diese Dinge eigentlich in meinem Leben? Diese Herzenssehnsüchte, das, was mich zentral innerlich immer wieder steuert. Das Problem ist natürlich, dass all diese Dinge nicht unbedingt immer die besten Ratgeber sind, schon gar nicht in jeder Situation. Oft treffen wir sogar Entscheidungen, die uns dann selbst blockieren, weil unser Herz sich an etwas klammert und wir uns dann selbst ins Aus navigieren, wenn wir immer blind folgen. Wir bauen uns oft den Weg zu der Sache, die wir eigentlich wollen, weil wir sie einfach zu viel wollen. Unser Herz hat immer so diesen, nenn's mal, Überdurst. Ein Beispiel: Kinder. Für viele von uns sind Kinder sehr wichtig, vielleicht sogar das Wichtigste im Leben. Wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht und wir versuchen alles zu tun, damit sie glücklich und erfolgreich werden. Und natürlich ist es uns enorm wichtig, dass unsere Kinder uns lieben, dass wir eine tolle Beziehung mit ihnen haben. Und weil uns das so wichtig ist, sorgt es immer wieder dazu, dass wir super kritisch mit unseren Kindern sind. Mega hohe Ansprüche haben, die müssen ja irgendwie auch erfolgreich werden. Das muss perfekt laufen. Und dadurch bürden wir ihnen Übererwartungen auf. Oder aber wir sind viel zu nett zu unseren Kindern, erfüllen alle Wünsche, weil die sollen uns ja schließlich mögen. Aber damit werden die Kinder weder glücklich, noch kriegen wir eine gute Beziehung mit ihnen. Wir stehen uns quasi oft selbst dabei im Weg. Das, was wir unbedingt wollen, das verbauen wir uns damit, dass wir es zu viel wollen. Wir richten unser Herz auf Dinge aus, vertrauen der Weisheit dieser Dinge und verfahren uns dabei völlig selbst. Wir fahren damit gegen die Wand und fragen uns dann, was ist da eigentlich gerade passiert? Oder wie der Text es hier in Vers 19 formuliert, wir kommen zu Fall und wir wissen nicht mal, worüber wir gestolpert sind. Wir sind völlig blind für das, was in unserem Herzen eigentlich abgeht. Wir haben auf gut Deutsch nicht auf unser Herz geachtet. Das ist so die zweite Lektion, die dieser Text anbietet. Unser Herz ist wie eine Quelle, aus der unser Leben sprudelt und es ist entscheidend, darauf zu achten. Was wollen wir wirklich? Und ist es in jeder Situation ein guter Ratgeber? Bringt uns das wirklich dahin, wo wir hinwollen? Wenn ihr bis hierher jetzt mitgedacht habt, dann merkt ihr, dass wir jetzt in einem sehr, sehr elementaren Konflikt gelandet sind. Einerseits sagt der Text, Willenskraft, streng dich an, kleine, guten Entscheidungen treffen, damit setzt du dich auf die richtige Spur. Aber dann sagt der Text, naja, das mit der Willenskraft ist gar nicht so einfach und gar nicht so entscheidend, sondern dein Herz ist das Entscheidende. Was in deinem Herzen vorgeht, das wird alles prägen. Und man fragt sich jetzt schon so ein bisschen, was jetzt? Willenskraft funktioniert nicht richtig, ist mein Herz. Aber mein Herz funktioniert auch nicht richtig, weil es eben doch einfach so sprudelt und davon galoppiert. Wie soll das dann bitte mit der Weisheit gehen? Wie bekomme ich mein Herz justiert, wenn es nicht die Willenskraft ist? In gewisser Weise schickt uns der Text an der Stelle in eine Sackgasse. Und genau das hat Martin Luther damals im 16. Jahrhundert in den Wahnsinn getrieben. Er wollte einer dieser Menschen sein, die ein weises und ein gottgefälliges Leben führen. und deshalb Willenskraft. Ja, so wie ich gerade lebe, es klappt nicht so. Ich entscheide mich, ich gehe ins Kloster. Dort werde ich ein guter Mensch. Ab jetzt geht es in meinem Leben nur noch um Gott und dann wird alles gut. Willenskraft, jawohl. Ist tatsächlich ins Kloster gegangen, hat sich voll eingesetzt. Aber je länger er dort war und je härter er gearbeitet hat, desto mehr hat er realisiert, naja, ich kann zwar die richtigen Entscheidungen treffen, aber mein Herz ist trotzdem oft nicht bei der Sache. In meinem Herzen gibt es irgendwie doch die ganze Zeit diese Impulse, die sich nur um mich selber drehen. Und selbst in den Frömmigkeitsgeschichten drehe ich mich nur um mich selber. Mein Herz bringt mich immer wieder zu unguten Entscheidungen. Und dann hat er angefangen, an seinem Herz rumzudoktern. Und es gibt Berichte über Martin Luther, dass er 6 Stunden pro Tag in der Beichte gewesen sein soll. 6 Stunden lang hat er darüber geredet, was alles in seinem Herzen falsch läuft. Und wo nochmal irgendwie eine falsche Motivation am Start sein könnte. Und sein Beichtvater soll eines Tages zu ihm gesagt haben, jetzt bekennst du bald noch jeden Furz als Sünde. Ja, als könnte da irgendeine falsche Motivation dahinter stecken. Also er hat sein Herz immer wieder durchleuchtet, aber auch dadurch hat er keinen Frieden gefunden. Und natürlich ist diese intensive Herzenssuche, die Luther damals betrieben hat, für uns ziemlich fremd. Wir würden es vielleicht auch als ziemlich übertrieben beschreiben. Vielleicht sogar als Psychose. Aber vom Prinzip her hat Luther doch eine Spannung erkannt, in der wir alle stehen. Dass wir immer wieder in einer Unweisheit gefangen sind. Dass wir immer wieder in der Selbstbezogenheit gefangen sind. Dass unser Herz ständig falschen Sachen nachläuft und sich abhängig macht und sich verliert. Und da können wir noch so viel dran arbeiten. Da können wir noch so viel beten, da können wir noch so viel fromm sein. Wir können unser Herz nicht ändern. Das heißt, die einzige Hoffnung, die wir als Menschen haben, ist, dass jemand von außen in unser Leben eingreift. Die einzige Hoffnung, dass wir in unserem Leben auf den richtigen Track gesetzt werden, dass unser Herz sich sortiert, ist, dass jemand absolut Gutes, jemand absolut Weises von außen auf uns zukommt und unser Herz gewinnt. Nicht diese Dinge unsere Weisheitsratgeber sind, sondern diese absolut perfekte Weisheit. Wir kriegen es selbst nicht gesteuert, wir kriegen uns selbst nicht verändert. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, dass uns jemand von außen begegnet und sozusagen wachrüttelt, uns wachküsst, rausholt aus unseren Kreisläufen, dass unser Herz sich dahin ausrichtet, auf diese Person, die von außen kommt. Und genau das haben wir im Evangelium, im Zentrum unseres Glaubens. Im Evangelium von Jesus Christus. Wir haben einen Gott, der uns sieht, wie wir uns ständig verrennen in alles Mögliche, wie wir unser Herz an alles Mögliche hängen, uns selbst damit kaputt machen, andere damit kaputt machen. Und er sieht, wir brauchen Hilfe. Und er jetzt nicht auf uns zugeht und einfach sagt, das und das machst du falsch und hier streng dich mehr an, ja, mehr Disziplin, dann wird dein Leben besser. Sondern der uns so sehr liebt, dass er auf uns zukommt, uns unsere Schuld wegnimmt, statt sie uns vorzuhalten. Der uns immer und immer wieder vergibt und der uns neu anfangen lässt. Der unser Herz wirbt und uns immer wieder seine Liebe ausspricht. Wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen nicht etwas, was wir umsetzen könnten mit mehr Disziplin und Frömmigkeit und Gebet, sondern wir brauchen Hilfe von außen. Wir brauchen seine Gnade. Und diese Liebe zu verstehen und diese Gnade, die auf uns zukommt, und diese Gnade zu umarmen, das war der Durchbruch für Martin Luther. Das hat für ihn alles verändert. Und ich glaube, das kann auch für uns der Durchbruch sein in unserem Leben. Ein Gott, der um uns wirbt, nicht weil er so sehr unsere Liebe bräuchte, sondern weil wir seine Liebe brauchen, um auszubrechen aus diesen Mustern, um unserem Herz immer wieder eine neue Richtung zu geben. Ich glaube, das ist die einzige Chance auf Freiheit und die einzige Chance auf Weisheit. Weisheit beginnt in der Gnade.